Dieser Podcast wird präsentiert von Remfeld Precision Gun Care. Krieghoff. Hundenavi. Dein Hund verdient das Beste. Hundenavi Hundeschutzwesten bieten professionellen Schutz durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung. Sicher, langlebig, stabil.
Genau, und ich saß hinten neben ihm auf dem Pickup und da musste es auch so schnell gehen und dadurch, dass er vorher schon den Schakal erlegen konnte und auch gut getroffen hat, alles super geklappt hat, dachte er könnte dasselbe noch mal ein Pavian machen. Aber ich glaube, er hat nicht einen richtigen Anschlag gefunden und genau, dann hat er geschossen. Schuss war auch vorbei und man sah direkt nur, er hat sich ein bisschen geärgert und man sah dann nur das Blut in seinem Gesicht, weil ja, er hatte die Waffe nicht richtig im Anschlag und ist dann abgerutscht. Ja. Und dann hat er sich schön das Zielfernrohr ins Auge gehauen und zwar ja auch glücklicherweise mit Schalldämpfer die Waffe, sonst wäre es glaube ich noch schlimmer geworden.
Aber das hat auch wirklich geblutet, also wie Hölle, ne?
Ja, also das war wirklich. Und dann hat er was getroffen, das hat ihn auch sehr geärgert. Also. Ja.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW Podcast. Mein heutiger Gast, Alex Krause. Herzlich willkommen, dass du zu uns extra nach Hannover gekommen bist.
Ja, hallo Max. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich freue mich.
Wo haben wir uns kennengelernt? Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen.
Ja, da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Also wir haben uns damals, ich glaube, das war während Corona 2022 in Afrika auf einer Jagdfarm, Otjeruse, kennengelernt. Genau, und dann
Wie bist du da hingekommen?
Tatsächlich war ich 2 Jahre zuvor schon einmal da mit meiner Familie zum Urlaub machen und dann hatte ich halt während Corona entschieden, dass ich gerne nochmal dahin fahren würde und ein Praktikum zu absolvieren. Genau, und dann war es sehr, sehr spontan. Ich hatte 3 Wochen vorher hatte ich dann dem Farminhaber geschrieben und der meinte, komm einfach spontan vorbei. Genau, und dann bin ich halt 2,5 Monate circa da geblieben.
In der Zeit haben wir ja auch einige Sachen miteinander erlebt, aber vielleicht könntest du mal so darauf eingehen, was man überhaupt so als, sag mal jetzt als Praktikant oder was du da auf der Farm gemacht hast und was so deine Eindrücke waren. Du kannst auch recht, also kannst auch ruhig Alex Namen, ist kein Problem.
Ja, genau. Also tatsächlich, also ich glaube, viele stellen sich das immer ziemlich falsch vor, was man so unter Praktikum da versteht. Ich habe erstmal sehr viel für die, auf der Farm, so Farmarbeiten gemacht, ob es jetzt da in der Landwirtschaft ist oder mit dem Viehbetrieb. Die haben auch sehr viele Rinder zu der Zeit noch gehabt. Da habe ich viel geholfen und tatsächlich, ja, oder hauptsächlich dann halt bei der Jagd sozusagen als zweiter Berufsjäger bin ich immer mit auf die Jagd gefahren und habe dann das Auto gefahren oder beim Bergen geholfen. Oder beim Bildversorgen am Ende. Das waren so meine Hauptaufgaben tagsüber und abends natürlich dann halt die Gäste versorgen, so mit Getränken so ein bisschen. Genau, aber auch zwischendurch bin ich mal einkaufen gefahren. Das ist ja auch mal ein großer Aufwand und genau, was halt sonst noch so anfällt.
Ich glaube, die meisten Leute können sich das auch gar nicht so richtig vorstellen, wie man da an Lebensmittel kommt. Das ist ja dann tatsächlich, ich glaube, Okania ist jetzt eine knappe Stunde weg, ne?
Genau. Also das ist ja eine gute Stunde und dann kauft man eigentlich einmal die Woche da eine oder maximal zweimal die Woche und dann macht man sich das Auto immer schön voll.
Ja, das ist ungefähr so, als würdest du jetzt von Hannover mal eben nach Hamburg fahren, einfach nur zum Supermarkt, weil du was Eier vergessen hast.
So ungefähr. Ja, ganz genau. Ja. So kann man das gut vergleichen.
Ja gut, aber ich muss ja sagen, Namibia ist ja schon, was das angeht, das hört sich jetzt auch so, ich höre so eine Stunde fahren, das hört sich auch irgendwie so viel an, aber ich finde irgendwie so in Namibia kommt einem das irgendwie so nach gar nichts irgendwie vor, muss ich auch ehrlich. Also ich bin da...
Ja. Nee, das stimmt. Ich finde auch immer cool, so wenn man auf Jagd fährt oder auf die Jagd gefahren ist, ist man ja auch mal eine Stunde gefahren, bis man überhaupt irgendwo im Jagdrevier dann war oder zum Nachbarn gefahren ist. Also da ist so eine Stunde wirklich gar nichts. Also das stimmt.
Das sind ja halt auch andere Weiten, ne? Wenn man überlegt, ich glaube, das Land ist 4, falls jemand da natürlich kommentiert, der Max hat keine Ahnung, das Land ist 4-mal so groß wie Deutschland und hat 2 Millionen Einwohner. Also 1/40. Das ist schon
ein Unterschied.
Das ist schon krass. Du sagst Farmarbeiten. Was hast du da gemacht? Also jetzt bei der Landwirtschaft?
Also bei der Landwirtschaft habe ich mich hauptsächlich um die Rinder gekümmert. Quasi die Rinder haben wir dann sozusagen eingetrieben und wir mussten die dann sozusagen markieren, sofern ich mich noch erinnern kann. Und was auch darunter zählt, ist halt die Kohlearbeit, die wir da unterstützt haben bzw. betreut haben, weil auf der Farm bei Otjeruse, die machen momentan viel mit Kohlearbeit. Du weißt das ja, glaube ich, noch besser. Und da sind dann halt selbst Alex hat alleine über 100 Kohlearbeiter, die dort halt die Büsche...
Ich glaube, es sind mittlerweile viel, viel mehr geworden.
Mittlerweile viel, viel mehr, genau. Und die müssen halt auch immer versorgt werden und da habe ich aber eigentlich auch immer geholfen, die mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und
Bei denen ist das ja auch so, ich glaube... dieses Bild, wie Leute dort wohnen oder wie die Leute sich auch selbst versorgen. Man muss dazu ja auch einfach sagen, bei denen ist ja das Hauptnahrungsmittel ist Fleisch und dann Millipap, ne? Also es gibt auch nichts anderes. Also wenn du denen da jetzt so einen Salatkopf hinlegen würdest, da würden die dich auch nur angucken. So.
Genau, ja, genau, das stimmt.
Ja, so nach dem Motto so, ja. Ja, wo ist die richtige Ware? Und die sind ja auch ja ganz, ganz anders und härter im Nehmen. Ich denke, dass die meisten Kohlearbeiter auch eher vom Norden des Landes, von der Grenze zu Angola kommen. Und ja, man muss halt auch ehrlich sagen, dass es schon große Unterschiede, glaube ich, auch von den Stämmen in Namibia gibt. Du fängst gerade schon an zu grinsen, also es ist ja so, die mögen sich ja auch selbst untereinander oder gegenseitig mögen die sich ja auch nicht besonders und reden ja auch nicht so richtig miteinander, obwohl die auch manche Sprachen gleich haben und sagen dann hier, nein, der ist doof, weil der ist Ovambo und der andere ist doof, weil er Herero oder Buschmann ist und was weiß ich was. Aber ich finde das eigentlich immer ganz witzig, weil wir immer überlegen, ja, wie kann man auch mit denen da klarkommen, aber bei denen so untereinander ist schon, fängt schon immer direkt an.
Ja, das stimmt. Da war schon ein paar lustige Storys. Also ich habe natürlich da nie was verstanden, als ich dann immer in deren Camps gefahren bin.
Ja.
Aber die waren alle auf jeden Fall sehr freundlich. Also ich habe mich da nie irgendwie unwohl gefühlt und die sind ja hauptsächlich da genau zum Arbeiten und ja, schicken dann, glaube ich, oder gehen dann meistens wieder zurück in die Heimat.
Genau. Ja, und da ist ja auch so, was bei denen ja so eine absolute Delikatesse ist, das hätte ich ja auch nicht gedacht, das sind ja die Schakale.
Die Schakale, ja.
Da ist ja auch, also Leute, wenn ihr jetzt überlegen würdet, ja, Füchse so als Hauptspeise, Füchse so als Hauptspeise zu essen, aber die machen das ja ganz interessant. Hast du es mal gesehen, wie die backen?
Nee, ich habe nur gesehen, also wir haben die dann immer da, als wir einen Schakal geschossen haben mit irgendeinem Jagdgast, sind wir da an den Camps vorbeigefahren und da kamen die wirklich schon angelaufen.
Ja.
Und dann haben wir die nur vom Pickup runtergeworfen und da haben die sich quasi schon drum gestritten. Und dann haben sie die, glaube ich, übers Feuer aufgehangen, wie so ein Spanferkel oder?
Ja, die Flammen, oder? Genau, die machen die mit der Haut einmal, komplett flammen die ab. Und okay. Dann werden die praktisch so unter der Erde, so wie ich es verstanden habe, ich habe es nur einmal so aus dem Augenwinkel gesehen, unter der Erde wohl weiter durchgebacken. Aber für die ist das so das Nonplusultra, ne? Also das ist für die das Krasseste überhaupt.
Ja, das war wirklich verrückt. Also hat sich auch jeder gewundert, jeder Gast, der konnte es kaum glauben, dass die das so gerne essen. Genau, die haben sich wirklich mega darüber gefreut und ja.
Jetzt sind dann wir zusätzlich dann auch noch nach Namibia gekommen. Mein bester Freund Dustin ist ja auch mit gewesen, der jetzt hier auch im Podcast auch schon mit war. Der ist ja kein Jäger, aber man muss ja dazu sagen, dass es in Namibia auch ein bisschen anders ist. Theoretisch gesehen darf man ja auch in Namibia ohne deutschen Jagdschein jagen gehen.
Genau.
Ja, und genau, er wollte unbedingt gucken, dass er auch einen Schakal bekommt und ein Pavian. Ich glaube, das war so sein Ziel. Wir sind ja da im Sommer gewesen.
Ja.
Also es war bei uns im Sommer und da im Winter. Also es war echt brutal kalt auch, muss man auch dazu sagen. Ja, und wir sind ja dann irgendwann auch losgefahren, haben geguckt, was so geht, haben dann auch noch, andere, wo wenn eine Nachsuche war, da war ich ja dann, glaube ich, auch mit dir auf dem Auto drauf, ne, und haben da geguckt. Es war ja jeden Tag irgendwelche
Action. Genau, irgendwas war immer und irgendein Erlebnis.
Ja. Jetzt hat Dustin mich im Vorfeld gebeten, dass ich nicht darüber spreche, über seine Hardcore-Narbe, die er im Gesicht bekommen hat. Aber natürlich muss man das dann auch tun. Also möchtest du?
Ja, gerne. Also das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, die Story. Ich weiß nicht mehr genau, wie es abgelaufen war. Er wollte auf jeden Fall ein Pavian, oder wie du schon gesagt hast, und einen Schakal jagen. Und ich weiß nicht, ob er schon oft Feuer geschossen hatte. Auf jeden Fall.
Ja, wir haben ihn das vorher auf dem Schießstand geschossen. Also Alex hat ihm das ja schon gut gezeigt. Also das muss ich auch sagen.
Genau, und wir hatten ja auch die 300 Win mit dem Schalldämpfer, oder?
Genau, 300 Win Mack, ja.
Und dann waren wir bei der Pirsch oder wie?
Nee, das war der Schakal musste, glaube ich, relativ schnell gehen.
Genau, ja, stimmt.
Ja, das war nicht auf der Pirsch, aber den hat er auch super getroffen. Also das war Blattschuss. Danach hat er sich auch direkt gefühlt wie der,
genau.
Wie der König.
Da wollte er direkt mehr.
Ja, da wollte er direkt mehr. Ja, und dann auf der Rückfahrt kam, glaube ich, dann die Pavian.
Genau, die Pavian.
Ich war ja vorne im Auto, deswegen ich habe es ja nicht gesehen. Du musst mal einmal.
Genau, und ich saß hinten neben ihm auf dem Pickup. Und da musste es auch so schnell gehen. Und dadurch, dass er vorher schon den Schakal erlegen konnte und auch gut getroffen hat, alles super geklappt hat, dachte er, könnte das selber noch mal im Pavian machen. Aber ich glaube, er hat nicht einen richtigen Anschlag gefunden. Und dann hat er geschossen. Schuss war auch vorbei. Und man sah direkt nur, er hat sich ein bisschen geärgert. Und man sah dann nur das Blut in seinem Gesicht. weil ja, er hatte die Waffe nicht richtig im Anschlag und ist dann abgerutscht. Ja. Und dann hat er sich schön das Zielfernrohr ins Auge gehauen und zwar ja auch glücklicherweise mit Schalldämpfer die Waffe, sonst wäre es glaube ich noch schlimmer geworden.
Aber das hat auch wirklich geblutet, also wie Hölle, ne?
Ja, also das war eigentlich. Also und dann hat er was getroffen, das hat ihn auch sehr geärgert. Also,
ja. Also es war Sniper-Cut vom Feinsten. Der Pavian ist glaube ich 500 Meter weiter auf dem Baum und hat ihn auch noch ausgelacht. Also genau. Das war schon eine coole Geschichte. Ja, wir haben da, glaube ich, ganz geile Sachen miteinander auch erlebt. Und ich glaube auch, dass Namibia auch immer so ein Erlebnis ist, glaube ich, für alle Leute auch, weil das einfach, ja.
Auf jeden Fall, auch für die Familie und so. Also ich habe ja wirklich sehr viele Leute kennengelernt und auch Familien mit kleinen Kindern und so hatten wirklich total Spaß dran, auch wenn es jetzt keine Jäger sind. Also da findet man was für jedermann.
Kannst ja vielleicht mal was kann man sonst noch so machen, also was vom Jagen weggeht.
Also ich glaube, die jetzt mal ohne Yacht, also die Nichtjäger, es sind ja auch wirklich viele Nichtjäger mal da gewesen, die sind tagsüber meistens rumgefahren, so auf Safari, das habe ich auch oft begleitet, um einfach ja Tiere zu beobachten. Dann sind wir an irgendwelche Wasserlöcher mal gefahren, haben uns da hingesetzt und so die Warzenschweine und Antilopen und alles Mögliche zu beobachten, die dann da kommen. Und ich glaube, das Highlight von jedem ist halt abends der Sundowner. Da gibt es auch immer so einen Sundowner-Platz, ist auf so einem kleinen Berg. Und von dort dann halt der Sonnenuntergang, den Sonnenuntergang dann anschauen mit ein paar Getränken. Ich glaube, das ist das Highlight von jedem.
Gin Tonic.
Genau, Gin Tonic noch dabei. Ja. Und dann halt abends den Sternenhimmel beobachten. Also das ist ja auch wirklich Wahnsinn, das kann man gar nicht vergleichen mit hier.
Nee, wenn ich jetzt gerade dran denke, denke ich mir auch, was mache ich eigentlich in Hannover? Lass mal zurück nach Namibia. Oder lass uns nach Namibia fliegen. Weil ich glaube auch diese Weite und diese Stille, die man dann da abends hat, ist einfach unglaublich.
Man sitzt an seinem Busch-TV dann am Feuer und trinkt sich genau seinen Gin Tonic. Super Essen, also das muss ich auch sagen. Also das Essen ist ja wirklich vom Feinsten. Ja.
Und vor allen Dingen, es ist auch überhaupt gar nicht so, würde ich mal sagen, so fast-paced, ne? Also wenn wir das hier in Deutschland haben, so mit Handy und den ganzen Tag Anrufe und dieses oder jenes, außer vielleicht bei Alex Rogel, der ist da.
Genau, dem.
Da geht schon der Telefon mal öfters, weil der hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel um die Ohren. Ja. Schläft, glaube ich, auch nicht so besonders viel. Grüße gehen da mal raus an der Stelle. Aber ansonsten finde ich, ist das eigentlich so eine ganz ruhige, idyllische Geschichte da.
Genau, würde ich auch sagen. Also man kann da wirklich komplett abschalten. Du hast da kein Internet oder irgendwas. Bist da komplett alleine. Aber es fühlt sich irgendwie super an, wenn man dann mal ja. richtigen Urlaub machen kann, sozusagen.
Ja. Aber die meisten denken ja dann auch immer, wenn man das jetzt hier hört, das ist nur was fürs Jagen, aber du hast das ja gerade schon erzählt. Ich glaube, man kann da so viel erleben, was gar nicht mit Jagen zu tun hat. Das überwiegt das Ganze, also muss man ja auch ehrlich sagen.
Ja, ne, das stimmt. Also ich kann das auch nur von meiner Mutter erzählen, die hat mit Jagd auch gar nichts zu tun. Und für sie ist immer Afrika und vor allem Namibia das Land, wo sie am liebsten wieder hinfahren möchte. Wegen der Landschaft, wegen der Artenvielfalt und der Ruhe da. Also ich glaube, das ist wirklich für jedermann was.
Ich bin jetzt, als ich im April da war mit meinem Team, waren wir auf Midgard. Das ist ja bei Alex, ich glaube 40 Minuten weiter, ist bei Schenkswerda direkt dahinter.
Ach genau, das sind diese Berge da, die Farm.
Ja.
Genau.
Ja. Nee. Midgard ist so eine Touristen-Lodge, aber die haben Restaurant und eine Kegelbahn und sowas alles. Ja.
Die meine ich, wo wir dann auch mal die Paviane jagen waren.
Ja, ich komme gerade aber nicht drauf, wie sie heißt. Ochiterasu.
Genau, ja.
Ja, aber wir waren da auf Midgard und da die haben 3 oder 4 Pools und haben einen Beauty Center, da kann man da reiten gehen, die haben ein Oldtimer-Museum, ja, verrückte Sache, da das ist ein Oldtimer-Museum in Namibia, da lebt kein Mensch, aber die haben mehr Oldtimer als... Ja, auf jeden Fall, da mit Essen war super, dann hatten sie eine Kegelbahn da, wie so ein Kino, wo man sich Filme angucken konnte, mega geile Cocktails und muss man auch ehrlich sagen, vom Preis her, wir waren da 3 Erwachsene, 3 Kinder und 50 Euro, also ja, mit Essen und Trinken, mit allem drum und dran oder was kriegst du dafür in Deutschland?
Genau, ja, das stimmt.
Naja, wie bist du überhaupt zum Jagen gekommen? Erzähl mal.
Genau, mal eine ganz andere Phase. Also ich habe tatsächlich meinen Jagdschein mit 15 gemacht oder 15,5 an der Jagdschule Gut Grambo im Osten. auch den Crashkurs besucht über die Sommerferien hinaus. Und ich bin eigentlich mit der Jagd schon groß geworden. Mein Großvater ist wirklich ein passionierter Jäger gewesen, der auch auf der ganzen Welt schon jagdlich unterwegs gewesen ist. Und der hat mich quasi schon ans Jagen rangebracht. Schon klein auf bin ich schon immer mit losgegangen. Genau, und dann halt mein Vater führt das fort. Der ist auch passionierter Jäger jetzt. Und genau, wir jagen eigentlich immer alle zusammen. Mein Großvater ist vor 4 Jahren jetzt verstorben. Genau, in meiner Heimat haben wir auch ein kleines Jagdrevier, genau, wo ich eigentlich das Jagen sozusagen gelernt habe. Aber ja, für mich war halt Afrika auch wirklich das Highlight da. Das erste Mal so weit weg und genau, so bin ich eigentlich ans Jagen drangekommen.
Du bist ja jetzt auch noch nicht so super alt, wenn ich das mal einmal sagen kann.
Genau, nee.
Also,
mein 22 bin ich noch nicht so alt. Ja.
Nein, und das war vor 3 Jahren, also ja, mit 19.
Genau, mit 19.
Aber das war schon, also ich fand das schon cool, vor allen Dingen. Ich habe einfach gesehen, viele, also ich habe ein paar Praktikanten schon vorher gesehen, manche sind da auch vielleicht nicht so super motiviert dabei, aber was mir bei dir auch einfach so gefallen hat, du hast einfach jeden Tag nur gute Laune gehabt und das war einfach, wir hatten auch einfach mega Spaß.
Ja, also was wir alles erlebt haben, und ich muss sagen, ich habe mich auch sofort wohlgefühlt, also das hätte ich auch nicht gedacht, das erste Mal so lange von zu Hause weg und so weit, und ich wusste ja auch nicht so richtig, was mich erwartet, aber ich habe mich so wohlgefühlt, also ich wäre auch gerne länger geblieben. Ja, musste ich dann im Endeffekt am Ende wieder nach Hause. Aber war schon mega lustig, vor allem als ihr dann gekommen seid. Also das ist schon immer lustig, was man dann erlebt auf so Farmen. Und ich glaube, da leben die auch von den ganzen Gästen. Sonst kann das ja auf so einer Farm auch schnell langweilig werden. Aber dadurch, dass viele Gäste aus der ganzen Welt kommen, ist das schon sehr spannend immer.
Muss man sich auch einfach mit beschäftigen, ne? Also du hast ja jetzt, als ich da war, war ich eine Woche noch alleine bei Alex auf der Farm. Und da waren dann Neuseeländer, dann kamen Schweizer, dann kamen Deutsche, die Woche darauf sollten Amerikaner kommen. Das ist schon eine krasse Geschichte, ne? Weil du da ja auch immer die verschiedenen Persönlichkeiten hast. Und ich glaube auch übrigens, dass das Alex Rogel extrem ausmacht, dass der echt so mit allen Leuten da klarkommt. Da bin ich, muss ich ehrlich sein. Meins wäre es nicht. Ich bin dann auch mal irgendwann so, lass mich mal
in Ruhe. Ja, das stimmt. Man hat ja auch solche und solche.
Ja.
Nee, aber das stimmt. Also man fühlt sich da wirklich so familiär. Also es ist wirklich verrückt. Ich habe da ja auch ein paar Leute kennengelernt. Die kennst du ja auch. Eberhard, glaube ich, wo die Nachsuche hatten.
Ja.
Der kommt ja aus meiner Heimat, eine halbe Stunde von uns entfernt. Und der hat mich auch letztes Jahr dann auch mal zur Drückjagd eingeladen. Deswegen hat man sich mal wieder gesehen.
Ich glaube übrigens, dass der dieses, der war eine Woche, nachdem ich da im April weggefahren bin.
War der auch da, oder?
War der dann auch da.
Genau, er hätte mir im Nachhinein Fotos geschickt. Der war wieder, glaube ich, 2 Wochen, haben die auch so eine Rundreise gemacht.
Ja.
Und auch mit ein paar Gästen
Ebi,
da.
Ebi, ja.
Ebi, genau.
Das war aber eine coole Geschichte.
Das war auch lustig, was wir da erlebt haben. Wir hatten auch die Nachsuche auf seinen Elan da.
Ja.
Wo wir 2 Tage hinterhergelaufen sind, genau.
Aber haben wir bekommen.
Haben wir bekommen, genau. Ja. Also das ist auch wirklich Wahnsinn, wie die Leute dann vor Ort da dranbleiben, auch wenn es wirklich kaum oder überhaupt kein Schweiß da ist. Da wird ein Tier nicht aufgegeben, das wird dann bis zum Ende gesucht und auch erlöst.
Das ist ja auch so die Sache, warum ich immer zu den Leuten sage, guckt euch genau an, wo ihr da hinfahrt, ja, oder auf welche Farm, weil am Ende des Tages, wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein Elan beschießt und es nicht direkt liegt und die haben vielleicht auch nicht die guten Hunde oder vielleicht auch keine guten Tracker, dann ist das ja schon ein erheblicher Wert, den man da dann für keine Trophäe theoretisch gesehen am Ende des Tages hat. Und da muss man dann einfach ehrlich sagen, informiert euch da vorher, ob die Leute da richtig gut mit Trackern arbeiten oder ob die Hunde haben und auch gute Hunde haben. Da ist auch immer vielleicht ganz gut, vorher mal zu fragen, ob da schon mal jemand auf der Farm war. Also ich will jetzt niemanden ausreden, nicht auf egal welche Farm hinzufahren, aber ich finde es einfach schon wichtig, weil es kann auch einfach immer was passieren.
Absolut, also ja. Das geht ruckzuck. Also. Ja.
Aber die Nachsuche ist mir auf jeden Fall auch im Kopf geblieben. Seitdem ist auch immer, wenn jemand sagt, lass mal Elan jagen gehen, sage ich mir so, nee,
das ist gut. Das, ist nicht das so. Stimmt. Und es lag ja nicht am Kaliber. Ich weiß ja noch, wir haben ja dann 2 Tage später oder so, hatten wir ja mal einmal das dicke Kaliber von Alex ausprobiert. Ich glaube, das war die.
Stimmt, aber.
9,3x64, glaube ich,
ja.
War das. Und
da müsst ihr auch bitte mal bei uns im Instagram, ich kann es nochmal in die Story hochladen.
Genau, das coole Video, das werde ich auch nie vergessen.
Da gibt es ein Video vom Alex, wie er da geschossen hat. Wir müssen ganz ehrlich dazu sagen, wir haben ihm jetzt auch nicht gesagt, stell dich mehr mit dem Gewicht nach vorne oder sonstiges. Genau. Wir haben dich das ja schon mal ausprobieren lassen.
Ich hatte sowas schon mal auf dem Schießstand geschossen, aber noch nie dann so im Stehen und dann mal eben so außer Hüfte mehr heraus. Und das habe ich dann gemerkt, was da für ein Rückstoß ist.
Frag mich mal, ich weiß, als ich jetzt im April da war, Ja, da haben sich alle über mich lustig gemacht, weil ich habe eine 470 Nitro Express dabei gehabt und wir haben die bei Alex Rogel haben wir Probeschüsse gemacht, um einfach auch zu gucken, sagen wir für die Jagd, dass alles passt. Ne? Und Alex fand das ganz witzig, ja, schieß mal zwei so, mach mal am besten nochmal zwei Schuss hier vom Schießstock. Ah, die haben nicht so hundertprozentig gepasst, ne? Schieß nochmal zwei vom Schießstock und jetzt brauchen wir für das Video hier auch nochmal zwei Schüsse. Und ich habe dann irgendwann, haben wir 13 Schüsse gemacht mit dieser 470.
Boah.
Ist jetzt kein Kack. Mir ist von hier oben, ja, von der Schulter, vom Auflagen bis zum Ellbogen runter, war der Arm schwarz.
Boah, das kann ich mir gut vorstellen. War, und bei so einem Kaliber, also das ja. Ja.
So, und das ist natürlich dann auch so gewesen, dass bei der Jagd dann, ne, du musst ja dann trotzdem dann mit dem Ding schießen, ne? Und als der Büffel dann da am letzten Tag dann bei mir so im Visier drin war, ich habe nur zu Dennis noch gesagt, Dennis, bist du drauf? Er so, ja. Und ich habe dir das Auge aufgelassen, habe den Büffel so gesehen und habe so abgedrückt und ich wusste schon so, es war so ein richtiger Cringer-Moment. Ich merkst, das fühlt sich ja so richtig doof an, wenn du halt richtig blau bist, ne, und du der haut und dann haut's da nochmal drauf. Aber ja.
Nee, cool. Also das muss ich auch sagen, das fand ich auch auf der Farm super, dass man, als jeder Gast gekommen ist, sind wir erstmal sofort zu der Shooting Range gefahren.
Ja.
Hat jeder erstmal seinen Kontrollschuss gemacht, egal ob es jetzt die eigene Waffe war oder die geliehene Waffe, weil dann kann man sich erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, das ist auch so ein großer Vorteil.
Dann einfach mal eine ehrliche Frage an dich. Wie würdest du denn so die Schießkünste einschätzen, jetzt gar keine Namen nennen, aber die Schießkünste so einschätzen von den Leuten, die so, die sich so eine Jagdreise buchen, würdest du sagen, du würdest denen vielleicht oder Leuten empfehlen, bevor die eine Jagd machen, sich tatsächlich nochmal ein bisschen mehr mit einer Waffe auseinanderzusetzen oder sagst du, klappt alles?
Also ich würde sagen, das ist schon sehr wichtig. Also viele unterschätzen das, glaube ich mal, viele erzählen dann ja, wo sie schon überall gejagt haben und wie gut sie schießen. Aber ich glaube, dass Afrika nochmal was komplett anderes ist. Vor allem auch, dass viele Tiere deutlich schusshärter sind. Zumal es dann auch noch, wenn man eine fremde Waffe benutzt, dass das auch nochmal total was anderes ist. Deswegen, glaube ich, darf man das ja nicht unterschätzen. Genau.
Man muss dazu ja auch sagen, die haben ja auch mehrere Waffen, die man sich aussuchen kann. Das ist ja bei den meisten Farmen so. Und
genau.
Da muss man auch ganz ehrlich zu sich selber sein und vielleicht dann nicht die 9.364 nehmen, weil man denkt, also das hat jetzt nichts mit dir zu tun, ne? Aber du kannst mit der 308 auch einen Elan schießen, ja? Das geht auch. Also es ist auch kein Problem. Und wenn dann einer in Deutschland anfängt zu sagen, man braucht eine 300 Winmac für einen Rehbock, da hört es dann bei mir auf.
Ja. Ja, das stimmt. Nee, viele denken ja auch, glaube ich, dann, man nimmt das dickste Kaliber, braucht man da unten. Aber das ist, glaube ich, auch schwachsinnig. Und wir haben ja auch alles da hauptsächlich mit der 300 Winmac geschossen. Ob es jetzt ein Elan war oder Oryx, die auch sehr schusshart sind. Aber es hat alles super geklappt, wenn man einigermaßen guten Schuss an.
Und ich glaube, wo sich die meisten Leute auch gar nicht mit beschäftigen, ist tatsächlich mit dem Schießstock.
Ja, das ist ja auch so eine Sache, weil ich finde auch sehr gut auf der Farm, da wird hauptsächlich, oder es wird nur von der Pirsch gejagt, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Und da geht es halt nicht anders, als vom Schießstock zu schießen oder vielleicht mal vom Felsen oder was auch immer. Und Schießstock schießen ist ja, glaube ich, nochmal was anderes als von so einer Kanzel, wo man eine gute Auflage hat. Und da sollte man sich echt auch nochmal dran gewöhnen, dass man sich entweder einen guten Schießstock mitnimmt oder vor Ort gibt es auch immer gute Schießstöcke. Aber dass man das einfach, glaube ich, übt und da auch mal Probeschüsse macht.
Ja. Und sich auch vor allen Dingen im Vorhinein mal mit seinem Berufsjäger unterhält und sagt, sag mal, wie läuft eigentlich so eine Jagd ab, um sich da mal so Informationen sammelt und reinzieht, um sich da auch so ein bisschen, weil die Leute dann, ich hatte das schon ein paar Mal dann, so wie Schießstock. So, ja, vielleicht, wie willst du das machen? Stehen freihändig auf 150 Meter? Ja. Und dann gucken die einen immer an, nee, Schießstock. Und deswegen, die gehen ja dann auch immer, ob das jetzt bei Alex ist oder bei Robert oder bei anderen Farmen, die sind ja immer alle vorher, dass sie dann, hier machen wir einen Probeschuss nochmal auf 100 Meter auch mit dem Schießstock oder du kannst auch mal auf 300 Meter schießen. Ich weiß nicht, hast du auch weitere Distanzen da geschossen?
Ich persönlich jetzt nicht. Also ich habe, glaube ich, einmal mal auf 200 Meter geschossen. Aber ich habe tatsächlich für auch für einen Jagdgast habe ich so eine Long-Range-Shooting aufgebaut von dem Sundowner Platz da oben. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst.
Ja.
Und das war dann auf 1,5 Kilometer haben wir was aufgebaut.
Ja.
Das hatte ich dann mit einem Arbeiter von denen zusammen gemacht, einen Tag. Genau, weil der halt da Spaß dran hatte. Aber das war
für Jan Leuchtenberger?
Genau, es war für Jan Leuchtenberger.
Ja, ja.
Weil der kam dann und der wollte halt gerne mal als mehr als einen Kilometer schießen. Und da hatten wir dann halt noch so eine neue Scheibe da aufgebaut. Und genau, das war auch schon spannend, als wir das dann mal ausprobiert haben und er dann auch getroffen hat. Aber ich weiß nicht, wie groß mal die Scheibe war. Genau.
Ja, aber das geht ja. Ich meine, ich hatte das jetzt auch mit mehreren Leuten hier auch schon im Podcast so ein bisschen thematisiert, dass, sagen wir mal, dieses Weiterschießen gar nicht direkt was mit dem Jagen zu tun hat, aber es macht einen ja immer sicherer, auch auf kürzere Distanzen damit zu schießen. Das ist ja. Aber ganz ehrlich, das ist nochmal meine Empfehlung, mein Appell an alle Jäger, geht auf den Schießstand, übt, das tut keinem weh, es sei denn, ihr habt ein zu großes Kaliber, dann tut's weh. aber ansonsten einfach die Waffe, eure Waffe schnappen und mit ein paar Freunden mal auf den Schießstand gehen, mal 20, 30 Schuss machen und auch mal gucken. Und ich finde immer, die Möglichkeiten oder die Präzision der Waffen heutzutage, da kann man ja nichts dran aussetzen. Also es ist alles, wenn man einen Bierdeckel nicht schafft, da 10 Schuss drauf zu machen, das muss schon gehen.
Ja, nee, das stimmt absolut.
Aber dann vielleicht mal eine Frage an dich. Du kommst ja aus einer jagdlichen Familie.
Genau.
Bei mir ist das ja nicht so gewesen und deswegen mal eine Frage an dich. Wenn du so einen Kurs, wie du den jetzt mitgemacht hast bei dir in der Jagdschule, denkst du, dass man danach direkt bereit ist für die Jagd oder denkst du, da fehlt noch, also sagen wir mal, die Praxis fehlt so ein bisschen?
Also ich würde sagen, wenn man jetzt nicht aus einer jagdlichen Familie kommt und vorher damit gar nichts zu tun hat und jetzt nicht direkt nachher auch nichts damit zu tun hat, ist das sehr, sehr schwierig. Da fehlt auf jeden Fall noch einiges. Weil ich habe das selber gemerkt, ich war ja schon vorher immer viel unterwegs und wusste auch schon sehr, sehr viel im Vorhinein. Und ich glaube, wenn man das Wissen nicht hat, wird es sehr schwierig sein, dass man dann innerhalb von den 3-4 Wochen, wie der Kurs geht, dass man da alles lernen kann und dann auch in der Praxis umsetzen kann. Klar, da würde ich dann persönlich empfehlen, den langen Kurs zu machen, über ein halbes Jahr, den ganz normalen. Aber an sich finde ich das eine super Sache mit dem Kurs. In 3 Wochen, wenn man sich auch bemüht, schafft man das auch, schafft wirklich jeder. Wenn man da auch wenn man von null anfängt. Genau. Aber es war schon eine sehr, sehr, sehr coole Zeit da in Gut Krambo. Muss ich sagen, auch interessante Leute kennengelernt und ja.
Du hast einen Sommerkurs mitgemacht.
Sommerkurs, ne? Genau.
Okay, also sehr, sehr viele jüngere Leute.
Genau, fast alle in meinem Alter, etwas älter, die meisten. Und ich hatte dann quasi mit 16 meinen Jugendjagdschein und ja, dann ab 18 den richtigen.
Okay, und du bist dann auch direkt mit 16 dann zur Jagd gegangen?
Genau, ich bin dann sofort immer mit meinem Vater oder mit meinem Großvater damals immer losgegangen. Genau.
Ja. Wir haben ja noch ein jachtliches Erlebnis miteinander.
Genau, ja. Das werde ich auch nicht vergessen.
War das auch 21?
Ja, ich glaube im Winter oder November irgendwie so.
Ja,
müsste 21, ne? Genau, ja.
Sind wir mit einer ganzen Truppe, mit dem Bus von Dortmund aus nach England gefahren.
Genau.
Ich komme gerade nicht mal drauf.
Nottingham.
Nottingham.
Ja.
Ich glaube, wir haben 14 Stunden gebraucht.
Also die Fahrt, das war echt brutal.
Brutale Hölle. Also
dann auch durch einen Tunnel durch.
Ja. Ich glaube, wir hatten da viel Spaß. Also kannst ja mal erzählen, was wir da gemacht haben.
Also erstmal die Fahrt fand ich war schon beeindruckend, weil ich glaube, wir beide waren die einzigen Fahrer, die da hingefahren sind. Und für mich war es dann auch das erste Mal Linksverkehr dann.
Nee, Thomas, ich glaube.
Nee. Thomas ist auch gefahren, oder?
Nee, warte mal. Irgendjemand hat angefangen zu fahren und der dann hinterher strack besoffen war.
Das war dann Thomas.
Das war, ich glaube, das war.
Dann waren nur noch wir beide übrig. Ja.
Und ich glaube, in England angekommen, bin ich dann, glaube ich, vom Eurotunnel. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, du bist dann noch eine Stunde gefahren.
Genau, und dann bist du gefahren. Das ist ja auch Linksverkehr nochmal was anderes gewesen. Ja. Vor allem für mich jetzt beim ersten Mal. Ja. Genau, und dann sind wir ja, glaube ich, hatten wir, glaube ich, 2 ganze Tage da. Und am ersten Tag waren wir, glaube ich, zusammen auf dem Schießstand.
Mhm.
Was ich sagen muss, war wirklich so richtig traditionell englisch. Also es war richtig, richtig spannend. Da haben wir dann uns ein bisschen, ich weiß nicht, war das Trap und Skeet haben wir da geschossen.
Genau. Und jagdlich auch, ne?
Genau, und jagdlich auch, parkourmäßig.
Ja.
Und da haben wir uns dann halt schon mal ein bisschen sozusagen, ja, eingeschossen. Genau, dann waren wir abends zusammen alle im Hotel, ja. Und am nächsten Tag war dann der Jagdtag. Und dort waren wir ja, glaube ich, mit beim Bekannten von dir.
Mhm.
Und genau, und dann haben wir halt viele, ich weiß nicht, wie viele das waren, aber viele sehr kleine Treiben gemacht immer. Was ich sagen muss, war wirklich sehr, sehr interessant, weil wir, ich glaube, nur mit 6 Flinten oder 7 Flinten waren.
Ja.
Also sehr geringe Anzahl. Und dann halt viele kleine Büsche immer abgestellt. Und das war wirklich schon Abenteuer, was man da so erlebt hat und was da an Wild noch ist im Vergleich jetzt zu vielen Niederwildrevieren hier. Genau.
Was konntest du alles erlegen?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich weiß, glaube ich, ich war ja genau der Jagdkönig am Ende.
Ja.
Und ich glaube, ich hatte insgesamt 17 Stück und am meisten Hähne natürlich, ein paar Tauben, Hasen und ich weiß nicht, ob eine Schnepfe war, glaube ich, dabei. Genau.
Und stimmt, waren Hasen auch noch auf der Strecke, ne?
Ja. Ja. Aber nicht so, also hauptsächlich ja Hähne.
Ja.
Genau.
Aber war ein cooles Erlebnis, vor allen Dingen auch, ich glaube, wir waren einen Tag vorher, waren wir, glaube ich, auf dieser Schießbahn, ne, wo wir da auch am Jagen waren.
Ja, genau.
Da habe ich auch super, mega, ist neben mir ein Hahn hochgegangen und richtig schön verfolgt und dann mitgenommen. Also es war auch.
Da sind schon ein paar coole Videos auch entstanden.
Ja.
Mit der Cam, die ihr da benutzt habt und war schon beeindruckend.
War eine coole Zeit. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja in England auch zur Schule gegangen und habe auch in England studiert. Aber ich finde, sagen wir mal, diese traditionelle Jagd, wie die das in England machen und wie sich es da auch gehört und wie es dann auch sein muss, tatsächlich. Ja. Also es ist ja ohne Krawatte und ohne, sagen wir mal, ohne Hemd geht da nichts.
Genau.
Und ich finde das auch in Ordnung. Also das ist die Kultur bei denen. Das ist was wir in Deutschland, ich glaube, das mit unserer Weitmännlichkeit immer versuchen, auch irgendwie zu machen, aber irgendwie ist das bei jedem Auslegungssache.
Ja, das stimmt.
Aber ich sag mal, bei denen ist halt diese Niederwildkultur ist da halt schon extrem gut, ne?
Ja, ich glaube, da hat das Wild auch noch teilweise einen anderen Stellenwert. Also wir haben ja auch hinterher alles verblasen, noch die Strecke. Und ich glaube, wir haben auch nur mit zwei Hunden gejagt, also ganz, ganz locker. Ja. Und genau.
Ja, aber es wurde alles nachgesucht. Die Hundearbeit war ja auch einfach super, muss man auch ehrlich sagen. Die Hunde, also das ist halt was ganz anderes, also ist jetzt kein Aufruf hier gegen Vorstehhunde, aber wenn man wirklich richtig gute Labradore und richtig gute Spaniel hat, da kommt man nicht dran mit dem Apportieren, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also die Hunde, da auch einmal da Grüße an den Berufsjäger Wesley, die Hundearbeit, wenn man sich das anguckt, wenn sagen wir mal, zwei Stücke runtergehen und der kann die wirklich von einem auf den anderen draufschicken, weil er merkt hat, okay, der erste Hahn ist verendet und schickt den auf den zweiten drauf, das ist schon echt cool, ne?
Ja, die Hundearbeit hat mich auch wirklich beeindruckt, vor allem auch während der Jagd, die Hunde haben wirklich immer nur gestöbert kurz vor dem Schützen und sind da nicht, wie es ja leider oft ist, dann irgendwie 50, 100 Meter schon vorne weggelaufen, damit das ganze Wild schon wegfliegt. Also das war schon wirklich beeindruckend.
Alex, was hast du noch so dieses Jahr vor, jagdlich gesehen? Du hast gesagt, ihr habt ein kleines Revier. Hast du noch mal vor, auch in nächster Zeit noch mal nach Namibia?
Also sehr, sehr gerne tatsächlich. Was ich jetzt jagdlich noch geplant habe, klar, in der Drückjagdsaison wollte ich auch meine Freunde im Osten, habe ich durch den Jagdschein kennengelernt, besuchen. Und tatsächlich habe ich im Januar mit meinem Vater und zwei anderen Freunden eine Jagdreise nach Tadschikistan gebucht. Genau, das haben wir jetzt vor, auf der Jagd- und Hundmesse jetzt dieses Jahr hintereinander gemacht.
Okay, auf was?
Auf Kyla. Also da gibt es wirklich interessante Videos, auch auf YouTube und überall. Da laufen ja sehr, sehr starke oder sehr kapitale Kyla rum.
Wann fliegt ihr?
Anfang Mitte Januar, glaube ich. Ich weiß gerade nicht das Datum. Das ist dann, jagst du die im Schnee. Also du musst dir unbedingt mal die Videos dazu angucken. Das ist so ein Mittelgebirge. Und du pirschst quasi den Schwein hinterher. Und genau, sehr beeindruckend. Also musst teilweise auch weit schießen. Auch sehr anstrengend. Aber klar, jetzt bin ich noch jung und wir wollen noch einmal so ein richtiges Abenteuer machen. Man schläft da, glaube ich, auch in Zelten. Also es ist wirklich, das wird, glaube ich, ein richtiges Abenteuer. Und genau.
Über welchen Anbieter habt ihr gebucht?
Über Washer Tours.
Okay.
Die waren ja dieses Jahr wieder auf der Jagd- und Hundmesse. Und,
aber das war was ihr euch dann da zuerst dann da entschieden habt? Oder du hast vorher...
Wir hatten das vorher schon lange rausgesucht und wollten das mal machen und haben dann halt lange überlegt, jetzt mit der aktuellen Situation. Aber das sollte da ja kein Problem sein nach Tadschikistan. Wir fliegen da über die Türkei hin. Genau, alles mit dem Anbieter. Dann hat man seinen Dolmetscher dabei. Wir sind jetzt eine Vierergruppe, zu viert da. Und ich glaube, das sind dann auch nur 5 oder 6 Jagdtage. Das war noch eine weite Anreise.
Aber ihr nehmt eure eigenen Waffen mit, oder?
Tatsächlich nehmen wir unsere eigenen Waffen mit. Das ist ja auch so ein Thema, ist auch ziemlich kompliziert, aber was das jetzt angeht, glaube ich, ist es besser, eine eigene Waffe da mitzunehmen. Klar haben die auch viele Leihwaffen, was sie uns gesagt haben. Ja, genau.
Was schießt du dann da? Also
ich wollte jetzt die 300 Win mitnehmen von meinem Vater. Der nimmt auch eine 300 Win mit. Ich glaube, das ist so für weite Entfernung und für stärkere Schweine. Gutes Kaliber.
Ja, ich glaube, vielleicht ist da ja auch nochmal so eine Sache. Ich glaube, gerade die Temperaturunterschiede werden, glaube ich, da und die Höhenunterschiede werden, glaube ich, auch mit dem Druck von den Patronen. Ich glaube, das wird interessant sein.
Ja.
Die dann da auch tatsächlich nochmal Probe zu schießen, auch wenn ihr da ein bisschen höher seid. Weil,
auf jeden Fall, glaube ich. Das haben sie uns auch gesagt, dass man unsere Waffen da Probe schießen sollte oder muss, bevor wir dann aufs Wild gehen. Genau, ich glaube, wir sind da auf so, ja, so 2000 Meter im Schnitt, wo wir vielleicht da jagen.
Vielleicht gebe ich dir eine Kamera mit.
Dann mache ich dir mal ein paar coole Aufnahmen. Das kann ich echt mal gerne machen. Also du musst dir mal ein paar Videos dazu angucken. Ja. Ist wirklich, wirklich eine spannende Yacht, eine sehr anstrengende Yacht. Es ist jetzt, die Frage ist halt Januar, könnte sehr viel Schnee da liegen. Uns wurde jetzt die Jagdzeit empfohlen, ist am einfachsten an Schweine dran zu kommen, an starke Keiler. Sonst im Sommer ist es wohl schwieriger. Aber so im Winter kommen die wohl auch mehr in die Täler. Genau, also ich bin echt gespannt, das wird ein totales Abenteuer. Und viele werden bestimmt denken, wir sind bekloppt, weil wir für Schweine nach Tadschikistan fliegen, weil die kann man ja auch hier jagen. Aber es zählt mehr so die Reise, das Abenteuer, es zählt jetzt nicht die Trophäe. Wir wollten immer schon mal so eine Abenteuerreise machen und dann halt auf sehr starke kapitale Keiler jagen. Ich glaube, das ist dann nur nebensächlich.
Nein, ich glaube auch, das hat ja gar nichts, also ich würde jetzt nicht denken, der fliegt jetzt wegen Schweinen nach Tadschikistan. Ich finde das voll geil, weil wer fliegt denn für Schweine nach Tadschikistan? Also ja, das ist schon eine coole Geschichte. Ja, also deswegen, ich freue mich da voll für dich, halt uns da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mach also ich kann auch gerne Stories schicken, dass wir die bei uns hochladen und natürlich auch an alle Zuschauer können den Alex ein bisschen verfolgen, wenn du da in Tadschikistan auf Keiler gehst. Ja. Vielen Dank, dass du extra nach Hannover gekommen bist, dass wir das hier aufnehmen konnten.
Sehr, sehr gerne.
Und vielleicht machen wir eine neue Folge, wenn du aus Tadschikistan wieder da bist und erzählst uns mal, wie das war.
Können wir gerne machen. Hat mich auch gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, Alex.